Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und sind schiefgegangen.
Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück.
Ja, dann gehe ich halt wirklich heucht aufs Militär, egal ob russisch, egal ob amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberster Befehlshaber Putin hier bleiben.
UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum wisst ihr davon nichts?
Hallo, ihr hört Kabale, eine Sendereihe zu Verschwörungsnarrativen und Faschismus. In der vierten Staffel, Abzocke, sprechen wir über Macht und Geld. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN BDA. Geld gemacht wird überall. Trump lässt seine Polizeifotos auf T-Shirts drucken. Geld, das für Anwaltskosten oder andere spezifische Zwecke bestimmt ist, landet anscheinend in den Taschen der Leute selber. Ob nun bei Trump oder bei Michael Flynn oder bei Steve Bannon und seiner angeblichen Mauer zu Mexiko oder bei einer faken Trump-Organisation. Ja, aber macht es wirklich noch einen Unterschied, ob Oma und Opa von Ex-Präsidenten selber abgezogen werden oder von einem Online-Klon? Weggeworfenes Geld ist es allemal. Es scheint, als ginge den Leuten die spätkapitalistische Umverteilung von unten nach oben noch nicht schnell genug. Hier, angeblicher Multimillionär, nimm das Erbe meiner Enkelkinder, nimm mein letztes Hemd. Du brauchst es bestimmt dringender als ich. Und wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Mensch hat es selber vermasselt, hat nicht genug auf die eigenen Daten aufgepasst, hätte den Link nicht anklicken sollen. Kein Wunder, dass Opfer oftmals lieber den Verlust schlucken und die Klappe halten, denn die Chancen, das Geld zurückzubekommen, sind sowieso verschwindend gering. Und verbindet Mensch den Betrug mit einer Identität, ob nun Schwurblerin, Mager oder Manosphäre, dann ist das Opfer immer gleichzeitig auch Fan. Und der Betrüger ist gleichzeitig auch der Seelsorger. Denn die Kultur der Trickbetrüger und das kultische Milieu haben viele Überschneidungen, ähnliche Methoden. Sie ziehen sich irgendwie gegenseitig an. Jede Sekte zieht einen immer auch irgendwie ab. Und jede Abzocke hat immer auch Sektenvibes. Auch Attila Hildmann muss ja irgendwie seine Brötchen verdienen. Auf der Demo am 29. August 2020 in Berlin, die später mit dem Reichstagssturm endete, postet irgendwer live unter dem Telegram-Namen Attila Hildmann Official. Aber Hildmann selber kann es spätestens dann nicht mehr sein, nachdem er vor der russischen Botschaft festgenommen wurde. Zeitungsmeldungen zu seiner Festnahme werden direkt wieder durch den Kanal verwurstet. Hildmann ist Inhalt und Medium zugleich. Dazwischen immer wieder Aufforderungen an seine Kundschaft, seinen Merch zu kaufen, seine Bioprodukte, um es dem System mal so richtig zu zeigen. Der Staat, der ihn da unterjocht, das BRD-Regime, das existiert eigentlich gar nicht, so Hildmann als klassischer Reichsbürger. Das Geld, was ja immerhin vom selben Staat gedruckt wird, das nimmt er jedoch problemlos an. Denn laut Simon Strick interessiert sich die alternative Rechte nicht für performative Widersprüche. Sie ist dieser Widerspruch mit Wollust und hohen Gewinnmargen. Ja, Hildmann ist seit 2021 nicht mehr in Deutschland, sondern in der Türkei, um sich den deutschen Haftbefehlen zu entziehen. Seitdem war er aber natürlich trotzdem weiterhin aktiv, vor allem wohl auf Telegram, wo er zwar ein paar Mal gesperrt wurde, aber trotzdem laut Recherchen von CMAS im Oktober 2023 mehr als 30 Kanäle betreibt, mit einer Reichweite von 5.000 bis 8.000 Konten. Wer Hildmann dort widerspricht, wird ausgesiebt. Er vertickt weiterhin seinen Vegan-Kram sowie Schlagstöcke, Elektroschocker und Armbrüste mit Hilfe von Sebastian Schmidtke, bekannter Fascho aus Berlin und stellvertretender Vorsitzender der Partei Die Heimat, ehemals NPD. Das heißt, die Kohle fließt weiterhin, aber sobald er Deutschland selber betritt, ja, wird er vermutlich festgenommen, ne?
Genau, also Hildmann ist über die letzten Jahre nicht wirklich ruhiger geworden und sein Antisemitismus ist seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober laut CMAS nochmal mehr geworden, was schon echt eine Leistung ist. Schon vorher war ja selbst der russische Angriffskrieg auf die Ukraine laut Hildmann nur inszeniert mit dem Ziel, einen großen Staat Israel zu schaffen. Die Monetarisierung funktioniert nach wie vor, aber diese Haftbefehle schränken ihn natürlich ein. Ein Kollege Hildmanns im kultischen Milieu, Ken Jebsen, hat es da bisher nicht so dolle getrieben. Jebsen ist eine Art deutsche Version von Alex Jones, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben. Der hat ja auch schon jahrelang, genau wie Jones früher auch, Narrative über den 11. September verbreitet. Und das lief damals auch eine ganze Zeit lang gut. Geknallt hat es laut diesem ARD-Podcast Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, erst bei dem anscheinend unumgänglichen Antisemitismusvorwürfen, woraufhin Jebsen dann ja vom RBB auf YouTube umgezogen ist. Er war dann, wie ja auch viele andere im deutschen kultischen Milieu, ab 2014 bei den sogenannten Mahnwachen für den Frieden am Start, wo ja viele Verbindungen entstanden sind, die sowohl für die Schwurbel-Demos ab 2020 als auch für die pro-russischen Friedensdemos ab 2022 wieder aufgewärmt wurden. Da sich diese Demos schon 2014 als jenseits von links und rechts verstanden, wurde dort massiv an der Bildung einer Querfront gearbeitet. Und die Ergebnisse sehen wir auch heute in den aktuellen Entwicklungen der Linkspartei, der Entwicklung um Sarah Wagenknecht und in der Friedensbewegung im Allgemeinen. Bei Cui Bono heißt es dann auch, der Kanal eckt nicht an, er sammelt eher ein. Das heißt, ähnlich wie Jones hat sich Jebsen noch nie auf seine Rolle als angeblicher Journalist beschränkt, sondern er ist auch Agitator, er treibt die Leute an. Jones hat ja zum Beispiel am Vorabend des Kapitolsturms in Washington D.C. die Massen so aufgepeitscht und Jebsen hat das auf seinem Kanal vor dem Reichstagssturm genauso getan. Also diese ganze Mache mit Joker, Make-up, mit so Gischgelopp, wo dann auch mal das N-Wort durch die Gegend fliegt, der Holocaust und die Sklaverei in den USA verharmlost wird, da sind sich Jebsen und Jones sehr ähnlich.
Wir haben in der ersten Folge dieser Staffel schon ein wenig über die Abläufe von Monetarisierung gesprochen. Aber vielleicht können wir das nochmal ein wenig vertiefen am Beispiel von Ken Jebsen. Denn wenn Leute immer radikaler werden, dann gibt es doch auch Veränderungen bzw. Verschiebungen in der Monetarisierung.
Genau, also zunächst gibt es die Monetarisierung, die von den Plattformen gestellt wird. Im Fall von Jebsen auf YouTube gab es nach Verstößen gegen die Richtlinien erstmal eine Demonetarisierung. Das heißt, er bekommt dieses Geld nicht mehr. Es gab teilweise Löschung von Einzelvideos und man bekommt dann mehrere Strikes für sowas. Und bei 3 Strikes innerhalb von 90 Tagen wird der Kanal platt gemacht. Das heißt, damit sind dann auch deine Subscriber, also die AbonnentInnen, erstmal futsch. Der Witz ist, dass erstens die Plattformen oft viel zu spät reagieren. Und da extreme Inhalte letztendlich auch mehr Views bekommen, kann es sich trotz späterer Sperrung lohnen, solche Inhalte zu verbreiten. Auch gibt es zum Beispiel auf YouTube verschiedene Formen von Monetarisierung. Also einmal gibt es die Werbeeinnahmen von Videos, die in den Werbepausen von Videos geschaltet werden und auf die die BetreiberInnen des Kanals selber eigentlich keinen Einfluss haben. Zweitens gibt es die Monetarisierung durch SponsorInnen. Das heißt, die Person des Kanals selber kann sich aussuchen, für wen sie Werbung machen will. Und sie spricht dann diese Werbung auch selber in die Kamera. Drittens gibt es sowas wie Patreon, was wir auch schon mal kurz erwähnt hatten. Das ist eine Art Abo-Service, wo Leute verschiedene Kanäle bzw. deren MacherInnen meist mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Und je nachdem, wie viel man zahlt, bekommt man dann noch extra Videos oder andere Inhalte. Man kann an Umfragen teilnehmen und so weiter. Und in den Anfängen eines Kanals sind Leute sicherlich recht abhängig von der YouTube-Monetarisierung. Das heißt, sie müssen sich mehr benehmen, sie dürfen bestimmte Wörter nicht sagen und so weiter, sonst werden sie demonetarisiert.
Würden wir demonetarisiert werden?
Auf jeden Fall. Also so oft, wie wir über Pädophilie und Selbstmord sprechen, ohne diese Wörter irgendwie zu zensieren, also entweder durch einen Piepton oder durch Abkürzungen oder durch alternative Wörter wie he unalived himself anstatt von he killed himself, das wäre sicherlich ein Problem. Wenn wir uns aber anfangs ein bisschen zusammenreißen und nach den Regeln spielen, dann haben wir irgendwann vielleicht eine Plattform aufgebaut, die groß genug ist, um für Sponsoren interessant zu werden. Und wenn wir die erstmal haben, dann brauchen wir die erste Monetarisierung, das heißt die Werbung über die Plattform, nicht mehr. Und dementsprechend sind wir freier in unseren Inhalten. Und wenn wir dann nochmal größer geworden sind und zum Beispiel eine loyale Fangemeinde haben, dann können wir auch auf Abo-Dienste umsteigen, die außerhalb der Reichweite von YouTube sind. Das heißt, auch wenn uns jetzt YouTube selber sperrt, verlieren wir damit nicht die NutzerInnen auf den Abo-Service. Darunter können auch so Modelle fallen wie Crowdfunding oder andere Formen des Spendensammels. Aber dafür braucht es halt entweder einige große InvestorInnen oder viele kleine. Und um bei dem Abo-Service rausgeschmissen zu werden, dafür muss man schon ganz schön viel Scheiße bauen. Und das Hin und Her, das heißt die Kommunikation zwischen den Plattformen, die Entscheidungsfindung, das kann sich manchmal ganz schön ziehen. Und während dieser Übergangszeiten könnten wir zum Beispiel den Leuten dann noch sagen, hey, für den Fall, dass wir gesperrt werden, meldet euch doch schon mal auf meinen Telegram-Kanal an. Das heißt, auch wenn beim Plattformwechsel immer ein paar Leute verschütt gehen, kann es sich trotzdem lohnen, bei einer Mainstream-Plattform anzufangen, auch wenn man schon von vornherein weiß, dass man dort auf Dauer nicht bleiben wird.
Okay, das heißt, wenn Mensch erstmal auf einer Mainstream-Plattform eine gewisse Bekanntheit erreicht hat, kann Mensch dann sicherlich nicht alle, aber doch eine ganze Menge NutzerInnen mitnehmen, wenn Mensch die Plattform wechseln muss. Und diese Menge, die hätte Mensch auf der Ausweichplattform vermutlich gar nicht erst erreicht.
Richtig, also das große Publikum sammelt man sich erstmal woanders ein. Oder man betreibt, wie zum Beispiel der Manusphäre-Podcast Fresh and Fit, einfach Kanäle auf mehreren Plattformen, also YouTube, Rumble, Insta, Twitter, Facebook und so weiter. Die haben allein auf YouTube ca. 1,5 Millionen AbonnentInnen, ca. 1500 Videos und seit 2020 über 350 Millionen Aufrufe. Und die Videos, die sind lang, also niemals unter einer Stunde, eher so 2 bis 4 Stunden, manchmal auch fast 8 Stunden lang. Und daraus kann man dann auch wieder kürzere Clips schneiden und die auch nochmal posten. Also das ist so eine Content-Fabrik wirklich. Die sind ja im Sommer 2023 auf YouTube demonetarisiert worden, woraufhin einer der Hosts auch erstmal so ganz emotional wurde und dann in bester Alex Jones-Manier die Leute so angebettelt hat, so ihnen auch Geld zu geben, weil die Produktion von einem Podcast angeblich so teuer ist. Und die sammeln dann mit ihrem harmloseren Stuff so Leute auf YouTube ein und sagen, hey, wenn ihr auch unsere Inhalte sehen wollt, die zu krass für YouTube sind, dann folgt uns doch auf andere Plattformen. Und da interviewen die dann zum Beispiel so White Supremacists wie Nick Fuentes. Aber ihr YouTube-Kanal, der ja Leute zu Nick Fuentes führt, der wurde bisher zumindest noch nicht gesperrt, denn dort sind ja nicht die problematischen Inhalte. Und natürlich gibt es so Bann-Umgehungsstrategien, was wir ja zum Beispiel bei Andrew Tate in der letzten Staffel gesehen haben. Das heißt, Tate selber muss gar keinen Kanal machen. Das macht seine Anhängerschaft für ihn mit so einer Flut von Einzelkanälen, die gar nicht darauf ausgelegt sind, lange zu überleben, sondern wo man einfach immer wieder neue Kanäle baut. Und Tate profitiert durch dieses System, weil da drin zu seiner Homepage, zu seinen bescheuerten Zuhälter, Männlichkeitsworkshop und so weiter verlinkt wird. Das heißt, der lässt machen und die Kasse klingelt halt trotzdem. Aber seine Fans, die hätte er ohne seine vorherigen Inhalte davor niemals bekommen. Und Videos mit Jepsen als Interviewpartner sind ja auch immer noch auf YouTube. Auch Videos, die nach seiner Sperrung veröffentlicht wurden, nur sind die halt auf anderen Kanälen. Aber auch die verlinken wieder auf seine Seite, seine Spendenkontos und so weiter und auch auf seinen Telegram-Kanal. Das heißt auch, dass je später die Plattformen reagieren, je mehr Sperrungen und so weiter sie verschleppen, desto größer ist die Chance, dass zum wirklichen Zeitpunkt der Sperrung die BetreiberInnen gar nicht mehr so hart davon betroffen sind. Und dass die Positionen zum Beispiel beim Wechsel zu Telegram dann krasser werden und oftmals weiter nach rechts gehen, einfach weil hier die Konkurrenz einfach eine ganz andere ist, darüber haben wir ja auch schon mehrfach gesprochen.
Ja, aber so Leuten wie Ken Jebsen hat der Rauswurf beim Mainstream ja sicherlich auch geschadet, oder?
Naja, also die Autorin Katharina Nokun beschreibt Jepsen ursprünglich als eine Art Einstieg ins kultische Milieu. Das funktioniert ja dann auf Telegram zum Beispiel nicht mehr. Und auch Alex Jones und Tucker Carlson haben sicherlich darunter gelitten, von ihren früheren Plattformen zu fliegen. Bei manchen frage ich mich dann auch, ob sie irgendwann entweder so viel Geld mit dem Scheiß gemacht haben, dass ihnen irgendwann egal ist, ob sie damit noch Geld machen oder nicht. Oder ob dann zum Beispiel in der Zwischenzeit andere AkteurInnen auf sie aufmerksam geworden sind und sie zum Beispiel als eine Art MäzenInnen unter die Fittiche nehmen. Und was wir sehr oft sehen, sind so Mischformen, die sich auch permanent wandeln und verschieben. Das heißt, bei Jepsen zum Beispiel liegt laut Cui Bono eine Mischfinanzierung vor aus Abos und Schenkungen, das heißt Crowdfunding, aus den früheren YouTube-Einnahmen und weiteren, teilweise auch unklaren Geldquellen. Wenn eine Quelle wegbricht, wie zum Beispiel YouTube, dann ist das natürlich erstmal scheiße. Aber realistisch betrachtet hat die Zeit auf YouTube dafür gesorgt, dass es die anderen Quellen überhaupt erst gibt. Denn wer unbekannt ist, der schafft auch kein Crowdfunding und bekommt auch keine Mäzeninnen. Und dieses Crowdfunding, das hört sich jetzt erstmal recht harmlos an. Aber das ist laut Cui Bono auch nochmal so eine ganz eigene, zwielichtige Veranstaltung. Da geht es dann zum Beispiel darum, ob Gelder, die eher wie Spenden rüberkommen, letzten Endes aber Schenkungen auf Privatkonten sind, die dann nicht zweckgebunden sind und welche Steuern man dann bezahlt und so weiter und ob da Leute quasi Geld gespendet bekommen haben für die Auftritte bei Protesten, was dann ja eigentlich eher eine Bezahlung wäre und ob da der angebliche Journalist Jepsen die Cloud seines Kanals quasi über Umwege an gewisse Akteure weiterverkauft hat. Aber das ist anscheinend alles sehr intransparent. Wer da also genau wem welches Geld wie gegeben hat, da habe ich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Antworten drauf. Aber der größere Punkt, dass also die Berühmtheit, die Cloud, auch wieder in Geld umgewandelt werden kann, das ist auf jeden Fall wahr. Ob da Leute wie Ballweg oder auch Jepsen gegen irgendwelche Gesetze verstoßen haben, das bleibt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt eine offene Frage. Und mal ganz am Rande, ne? Also bis zur Sperrung 2020 hatte Jepsen auf YouTube circa 500.000 gemacht, über einen Zeitraum von 10 Jahren. Das heißt, YouTube verdient circa 80 Cent auf jeden Euro von Jepsen. Das heißt, es lohnt sich für alle, dieses Spielchen zu treiben. Und es lohnt sich auch für die Plattformen, Sperrungen hinauszuzögern oder zu verschleppen.
Was macht denn Jepsen heute?
Momentan hängt er noch auf apolut.net rum, benutzt aber immer noch den Namen Canon.fm. Das heißt, dieses Ding von wegen, oh, ich bin enttäuscht von den Massen, weil sie nicht aufstehen, sondern nur konsumieren und deswegen schmeiße ich jetzt hin und mache nicht mehr weiter, weil auch alles schon erzählt ist, also was er ja so 2021 gesagt hat, das hat er natürlich nicht durchgehalten. Also 2021 hat er seine eigene Webseite geschlossen und ist zu Apolut umgezogen und 2022 war da auch so ein bisschen Flaute, was die Inhalte anging, aber so ganz die Klappe gehalten hat er nicht und natürlich muss er sich, genau wie Hildmann, auch zum aktuellen Wiederaufflammen des Nahostkonflikts äußern. Also manchmal höre ich so, dass Verschwörungsmedien ums Überleben kämpfen, dass denen die Kundschaft wegbricht und so weiter. Also mit der Pandemie hatten diese Kanäle ja massiv zugenommen und nicht nach dem Ende der Pandemie, aber nach dem Fall der meisten Einschränkungen und Maßnahmen mussten ja viele ProduzentInnen dieser Inhalte auf andere Narrative umspringen, was ihnen teilweise auch geglückt ist. Und teilweise gab es massive Sperrungen auf bestimmten Plattformen, die dann zur Abwanderung auf andere Plattformen führten. Teilweise auch zu Schrumpfung und zu Radikalisierung. Wenn jetzt aber Jepsen so Hilferufe startet und von einem Artensterben in den alternativen Medien die Rede ist, sollte man dem erstmal genauso wenig trauen wie den ganzen anderen Quatsch, den die so verbreiten. Also Jepsen, der ja von anderen immer Transparenz einforderte, ist ja selber, was seine Finanzen angeht, laut Cui Bono sehr intransparent. Das heißt, es ist möglich, dass er nur arm spielt, genauso wie Alex Jones, von dem er sich ja auch sonst eine Menge abgeguckt hat. Weil der hat ja auch permanent um Spenden gebettelt. Und zwar schon, bevor er zu diesen Riesenzahlungen an die Angehörigen der Sandy Hook-Opfer verdonnert wurde. Aber diese Bettelei, das war ja schon immer fake, was bei einem professionellen Verbreiter von Falschinformationen ja auch nicht so überraschend ist. Es ist ein bisschen so wie bei diesen Televangelisten, also diesen Televangelists, diesen Megakirchenpriestern, die schon in Geld schwimmen, aber trotzdem immer wieder sagen, dass du ihnen noch mehr geben musst. Denn diese Zahlungen sind nicht nur Überlebenshilfe, sondern sie sind mit einer sozialen Bedeutung aufgeladen, die weit darüber hinausgeht, die Stromrechnung zu bezahlen. Also Alex Jones Geld hinterherzuwerfen, das er eigentlich nicht braucht, ist ein Loyalitätsbeweis. Ein Signalisieren, dass du bereit bist, in seinen Kampf zu investieren. Dass du dich für die Sache aufopferst und nicht zu den Schlafschafen gehörst, die sich von der Kabale um den Finger wickeln lassen. Das heißt, bei dem Geld geht es in dieser Logik gar nicht so sehr um ihn, sondern um dich. Und um deine Position in der Welt. Und ein ähnliches Vokabular sehe ich auch bei Jepsen. Gleichzeitig haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass dieses Affiliate-Marketing, also so alle helfen sich einander, alle promoten einander, alle verlinken einander, ja, und die Flut hebt alle Boote und so, diese Mentalität, das funktioniert bei einer starken Durchmonetarisierung, also wo die meisten ProduzentInnen dieser Inhalte vollkommen oder teilweise finanziell von Kundschaft abhängen, aber nur solange die Szene wächst. Sobald das Wachstum stagniert oder gar zurückgeht, gibt es eine starke Konkurrenz und dann ist auch schnell Schluss mit der Freundschaft. Ne? Das ist bei den QAnon-Bakern so und das wird im restlichen kultischen Milieu nicht anders sein.
Warum zum Beispiel Ken Jepsen oder die anderen, die du aufgezählt hast, wollen, dass dafür bezahlt wird, hat bestimmt auch damit zu tun, weil sie wissen, dass Leute so ticken, ich habe das jetzt bezahlt, ich muss das jetzt auch weitergucken. Also das bindet ja auch gleichzeitig noch. Ne? Aber was anderes, wenn Jepsen jetzt um Spenden bittet, egal ob er so nun wirklich braucht oder nicht, wie kommt er denn an das Geld? Also kann Mensch das nicht irgendwie sperren?
Bei Sperrungen von staatlicher Seite ist die Rechtsgrundlage wohl schwierig, aber gleichzeitig reichen teilweise auch einfach schon Anfragen. Also so wurden zum Beispiel laut Miro Dietrich von CEMAS so PayPal-Konten von Leuten aus dem Umfeld der identitären Bewegung schon nach einfachen Presseanfragen gesperrt. Aber Behörden könnten ja zum Beispiel genauso Konten anfragen. Denn laut dieser CEMAS-Analyse werben Faschos meist sehr offen mit ihrem echten Namen um Spenden. Und obwohl Faschos und Leute wie Jepsen oder Hildmann alle möglichen Wege nutzen, also Dienste wie PayPal, aber auch Krypto, Crowdfunding, Spenden über Livestream und so weiter, bleibt laut Dietrich das klassische Bankkonto der wichtigste Weg, über den diese Geldströme laufen.
Okay, wir haben jetzt in den letzten paar Folgen dargestellt, wie diese Geldströme laufen, welche Ideologien damit gut zusammenpassen, wie neue Kommunikationstechnologien diese Märkte formen und so weiter. Aber ich glaube, es bleibt immer noch so eine Irritation da mit diesem Spektrum von den Leuten, die wirklich daran glauben und den Leuten, die das nur für Geld machen. Ich denke, das Problem bei der Vermischung von beiden ist für viele Leute, dass die Geldmache immer moralisch fragwürdig erscheint. Wir haben bereits über gewisse Zwänge und Notwendigkeiten gesprochen, wenn Leute zum Beispiel mit diesen Narrativen Geld machen müssen, weil sie aufgrund ihres Wahns kaum noch einen normalen Job finden und so weiter. Aber die moralische Zwielichtigkeit, die ist für viele vermutlich schwer zu schlucken.
Klar, und mit dieser Frage steht man auch nicht alleine da. Also ich denke auch, dass diese Zwänge und Notwendigkeiten sicherlich eine Erklärung sind, aber nicht die einzige. Vielleicht muss man nochmal einen Schritt zurückgehen und sich die Frage stellen, ob Leute im kultischen Milieu überhaupt die gleichen Moralvorstellungen haben wie du und ich. Denn wenn sie das nicht haben, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn sie sich nicht dementsprechend verhalten. In der zweiten Folge dieser Staffel haben wir ja schon über das Buch Conspirituality von Barris, Ramsey und Walker gesprochen und die stehen vor einer ähnlichen Frage. Auch sie fragen sich, ob diese Leute wirklich daran glauben oder ob die uns nur verwirren wollen, ob das nur Scharlatane und Betrüger sind, die uns und potenziell auch sich selbst belügen. Und sie sagen, dass diese Frage emotional sehr viel Sinn macht. Was ich eine interessante Formulierung finde, denn um wessen Emotionen geht es hier? Also wen treiben denn diese Fragen um? Nicht die Leute im kultischen Milieu, sondern ja vor allem uns, die das Ganze von außen betrachten und uns am Kopf kratzen. Also Barris, Ramsey und Walker sagen, dass es für uns nur natürlich ist, nach dieser klaren Linie zu suchen, dass diese Unterscheidung psychologisch wichtig ist. Und ich würde wiederum ergänzen, vor allem für uns ist das wichtig. Und dann beschreiben sie ein sich gegenseitig durchdringendes Netz von Kausalitäten, das keine großen Mengen an Böswilligkeit oder Soziopathie erfordert, um echten Schaden zu verursachen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand wirklich glaubt, dass Impfstoffe Schaden anrichten oder dass es eine kinderbluttrinkende Kabale gibt, dann ist diese Person laut Barris, Ramsey und Walker zwar tragisch fehlgeleitet, aber moralisch sind wir in der Lage, das zu verzeihen. Wenn wir aber denken, dass jemand wissentlich falsche Informationen und Verschwörungsnarrative verbreitet, um damit reich zu werden, und gerade wenn dann dabei noch andere Leute zu Schaden kommen und im schlimmsten Fall sterben, wie es ja in der Pandemie durchaus der Fall war, dann sprechen Barris, Ramsey und Walker von etwas, das vielleicht an Soziopathie grenzt. Und sie sagen, ganz richtig, dass die ärgerlichste Kategorie und vermutlich auch die große Masse von Leuten irgendwo dazwischen liegt. Das heißt, das sind Leute, die laut Barris, Ramsey und Walker scheinbar ernsthaft ihre Ideen vertreten, aber dabei nicht ihren unternehmerischen Instinkt verlieren. Und sie nennen das messianische Vermarkter, das heißt Gläubige, die Tugend in Dollar messen.
Tugend in Dollar zu messen ist ja auch ein Merkmal des Prosperity Gospel, über den wir in der zweiten Staffel schon gesprochen haben. Der impliziert ja, dass das Auserwähltsein durch Gott am Wohlstand einer Person ablesbar ist, weshalb auch bei Trump der protzig zur Schau gestellte Reichtum nichts als abstoßend wahrgenommen wird, sondern ja als Beweis der Gottesnähe.
Und ich denke, diese Gottesnähe, also dieses Auserwähltsein, das beinhaltet ja auch oftmals Erkenntnis oder Gnosis, also den Zugang zu den Geheimnissen der Welt und zur Wahrheit. Wenn in unserer Moral also Geldmache und der wahre Glauben sich eigentlich ausschließen oder zumindest im Widerspruch stehen, ist es im Prosperity Gospel genau andersrum. Das heißt, die Geldmache ist ja nicht Beweis für die Lüge und den Betrug, sondern sie ist im Gegenteil überhaupt erst der Beweis dafür, dass diese Person Zugang zur Wahrheit hat. Die gesamte Epistemologie, das heißt die Frage, wie man zur Erkenntnis gelangen kann, läuft hier zwangsläufig über den Reichtum. Also kein Reichtum, keine Gnosis. Und für die Leute, die jetzt denken, dass so eine Moralvorstellung ihnen ja völlig fremd ist, ne? Also hier vielleicht noch eine schlechte Nachricht. Denn auch wenn der Prosperity Gospel gerade Leuten außerhalb des amerikanischen Kontextes sehr extrem vorkommt, ist er trotz alledem gar nicht so weit weg von unserem alltäglichen Leben. Denn wir leben ja alle im Kapitalismus, ob wir das nun wollen oder nicht, und werden dadurch zwangsläufig auch in unseren Moralvorstellungen, unserem Verhalten und unserer Weltanschauung geprägt. Der Prosperity Gospel ist in gewisser Weise ein Kind des Calvinismus und ein anderes Kind ist, also jetzt mal ganz stark verkürzt, die protestantische Arbeitsmoral, die wiederum den Kapitalismus in seiner heutigen Form massiv mitgeprägt hat. Wer also denkt, er habe mit dieser auf den Kopf gestellten Moral derer, die auf dem Spektrum zwischen wahren Glauben und zynischer Abzocke so munter hin und her tanzen, so rein gar nichts gemeinsam, der sollte sich im Klaren darüber sein, dass die Ideologie dahinter zwar nicht dieselbe ist wie die, in der wir alle leben, aber sie kommen beide durchaus aus dem gleichen Elternhaus. Und über die Kryptowährungen, über die Jepsen sich ja teilweise wohl auch finanziert hat, darüber sprechen wir in der nächsten Folge.
Und die Leute werden wach und dann schnappen wir euch. Ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen.
Wenn euch diese Sendung gefällt, empfehlt sie gerne weiter. Nachzuhören unter freie-radios.net unter dem Stichwort Kabale. Kabale mit Q. Dort findet ihr auch die Literaturhinweise und weiterführende Links.